vielleicht ein bisschen negativ, dann kommt mehr Hitze rein. Aber jetzt danke den Wolken, danke Jesus für die Wolken, können wir ein bisschen lüften und Durchzug machen. Hilft uns auch, hoffentlich uns zu konzentrieren. Ja, wir sind ja mittendrin im Kolosserbrief, 4 Predigten über den Kolosserbrief, jeden Sonntag ein Kapitel. Bei den ersten beiden Kapiteln haben wir gesehen, wie unfassbar hoch und ehrwürdig Jesus Christus ist. Wir haben gesehen, dass er nicht nur Schöpfer der Welt ist, sondern auch Erhalter der Welt, dass er das Haupt der Gemeinde ist, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Alle Schätze. Und wir haben auch gesehen, dass wir in ihm zur Fülle gebracht sind. Ich glaube, Paulus kann keine gewaltigere Beschreibung finden für Jesus, als er es hier gemacht hat. Und nun wollen wir uns heute fragen, was bedeutet denn das jetzt für uns? So, diese beiden ersten Sonntage, was sollte das für eine Konsequenz haben für uns? Welche Auswirkung? Und hier setzt Paulus ein beim dritten Kapitel. Ich lese die ersten 5 Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden, in Herrlichkeit. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, falsche Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Also, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so beginnt Paulus. Und in den bisherigen Predigten haben wir ja unter anderem auch gesehen, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass er den Tod besiegt hat. Und das ist sogar so, dass wenn ein Mensch Jesus annimmt, dann wird Jesus diesen Menschen so nahe an sich heranbinden, dass der Tod von Jesus wirksam wird über diese Person. Geistlich. Und auch die Auferstehung. Das ist genau dasselbe dann. Ich finde das eine krasse Aussage, weil das heißt eigentlich, dass wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bist du bereits einmal gestorben und auferstanden. Auf der geistlichen Ebene, nicht auf der körperlichen. Also du hast bereits einen Tod und eine Auferstehung dann hinter dir. Das ist eine biblische Grundwahrheit. Und so hat Jesus uns gerettet, auch vor den Konsequenzen unserer Lebensschuld. Er hat für uns bezahlt. Aber darüber hinaus hat er, und das ist mindestens ein so großes Wunder, hat er uns seine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt. Also er hat sie auf uns gelegt, seine eigene Gerechtigkeit, dass wir mit unserem Leib einmal vor Gott sein dürfen, vor Gott leben dürfen und mit ihm zusammen sein können, dass wir zu ihm passen. Und ich finde das unvorstellbar genial. Und falls jemand da noch irgendwelche Unsicherheiten hat, ob das wirklich aktiv ist, gültig ist für ihn oder das vielleicht noch gar nicht bewusst angenommen hat, das kann man auch heute Morgen zum Beispiel machen, in einem ganz einfachen Gebet, dass man Jesus in sein Leben hineinbittet und die Vergebung annimmt und Danke sagt dafür. Das ist eine wunderbare Sache. Und dieser Jesus ist dann nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren und sitzt jetzt zur Rechten seines Vaters auf dem Thron. Dort ist Jesus jetzt. Und weil das so ist, darum gibt es für Christen gemäß Paulus eine Konsequenz. Wie er sagt, nämlich die Konsequenz, sucht nun, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also suchen, was droben ist. Und droben steht für das Himmlische, steht für den Himmel. Und die Frage ist ja auch, warum sollen wir das? Weil der Himmel unsere neue Heimat ist. Das ist unsere neue Heimat. Das ist die wahre Heimat. Jesus sagt das auch so. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ich es euch, nicht, hätte ich euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit ihr da seid, wo ich bin. Und ich finde das auch etwas ganz Gewaltiges. Und wenn wir das uns nur ein bisschen mehr vorstellen könnten. Für uns ist auch Heimat, also für mich ist Heimat, dort, wo ich wohne, meine Familie, das ist Heimat. Und klar, das kann man verändern auch, manchmal muss es auch, wenn die Kinder ausfliegen, groß werden, dann verändert sich die Heimat irgendwie. Aber man denkt irgendwie, das ist doch, wow, das ist das Wichtigste. Übrigens, ihr könnt ja fragen, wen ihr wollt. Und seien das noch so große Stars und Multimillionäre, was ist das Wichtigste im Leben? Familie, sagen alle. Oder? Und das ist für uns wahrscheinlich auch so. Irgendwie. Aber die wahre Heimat ist nicht die Familie. Und wenn wir mal im Himmel sein werden, dann werden wir merken, das ist meine Heimat. Genau hier, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet, unbewusst vielleicht auch, es war mir nicht bewusst, das genau hier gehöre ich hin. Und das können wir uns irgendwie nicht vorstellen, das ist so schwierig, das kann man vielleicht nur im Glauben ein bisschen erahnen. Aber das ist die Wahrheit. Und wir können auch sagen, aufgrund von diesem Vers hier, dass unsere Himmels-Attika-Wohnung, die ist bereits voll im Bau. Wahrscheinlich geht es nicht mehr lange. Der Mietvertrag ist bereits unterschrieben, lebenslang, ewig lebenslang. Und nur der Mietantritt, der ist noch offen. Aber dann dürfen wir in der gleichen Stadt leben mit Gott, mit Jesus, mit unserem Leben, mit in unserer Heimat. Und ich glaube, diese Aussicht gibt uns eine andere Perspektive für unser Leben hier auf dieser Erde. Weil wir wissen, die Gerechtigkeit und die Fülle, die müssen wir nicht von dieser Welt erwarten, von unserem Leben hier, sondern wir wissen, das wird nachher aufgefüllt. Es gibt Menschen, die haben von Geburt an viel, also eine ganz tiefe Lebensfülle-Erwartung. Die müssen schon froh sein, wenn sie überhaupt leben. Aber wenn sie Jesus annehmen, dann wird Gott in der Ewigkeit alles auffüllen. Also sie werden nicht zu kurz kommen. Und das ist die Aussicht, die uns hilft. Paulus wendet hier zwei starke Worte an, auf das Himmlische, nämlich suchen und sinnen. Suchen und sinnen. Und anstelle von suchen könnte man auch sagen, trachten nach dem Himmlischen, sich ausrichten danach. Und gerade das Trachten, das drückt ein Sehnen aus. Ein Verlangen, ein sich ausstrecken, ein Streben. Also es ist ziemlich ein aktiver Begriff. Passiv kann man nicht trachten und suchen. Und das Wort Sinnen kann man auch übersetzen mit über etwas nachdenken. Und ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse, die ich noch mehr entdecken sollte und vielleicht auch viele Christen, das Nachsinnen über etwas. Weil ich habe schon gemerkt, dass ich meistens, wenn ich mal einen Moment Zeit habe, dann nehme ich entweder das Handy oder die Zeitung oder ich schwätze mit jemandem. Aber Nachsinnen geht vor allem nur dann, wenn nichts gerade vor meinen Augen ist. Und Nachsinnen soll man auch über das Himmlische, unseren Sinn darauf richten. Die Schweizer Missionarin Dora Rapphardt aus dem 19. Jahrhundert, die hat etwas ganz Schlaues gesagt, nämlich sie hat gesagt, unsere Gedankenwelt ist die Atmosphäre, in der wir leben. Wohin gehen unsere Gedanken am häufigsten und natürlichsten? Das ist ein Prüfstein für unser inneres Leben. Prüfstein, sagt sie, oder? Ich glaube, das stimmt absolut. Was denkt es dir, wenn du mal einen freien Kopf hast? Was denkt es dir? Oder wenn du morgen aufwachst, was denkst du? Also wenn du gerade vielleicht einen Moment noch liegen bleibst, Prüfstein. Also nimm das mal wahr. Das kann man sich selber reflektieren. Was denkt es uns? Weil die Gedanken sind effektiv ein Prüfstein für unser Herz. Dort, wo unser Herz ist, da sind auch unsere Gedanken. Das ist gekoppelt. Also ja, das ist so, egal um was es geht eigentlich. Und wenn sich die Gedanken dann vor allem auf der irdischen Ebene bewegen, dann heißt es mit anderen Worten, dass mir Jesus vielleicht doch nicht ganz so viel Raum einnimmt, wie ich gern hätte eventuell. Und meine Frage ist auch, wo ich mich da mit hineinnehme, absolut, nehmen wir die Aufforderung der Bibel ernst, wenn sie uns sagt, sucht, was droben ist. Das ist eine ziemlich klare Aussage. Sucht, was droben ist, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Trachtet danach, denkt darüber nach. Die Frage, nehmen wir das ernst? Ich sage jetzt mal nicht, machen wir das, oder? Man könnte auch sagen, ja, ich möchte auch schon, aber ich habe ein bisschen Mühe. Aber vielleicht sage ich auch, ja, es ist mir auch egal. Weil ich bin nicht so der Himmelstyp und es kommt dann später mal. Aber die Bibel sagt, wir sollen danach uns ausrichten. Und das ist schon was anderes. Aber es ist ja auch wichtig zu sehen, es geht nicht darum, darüber nachzudenken, wie wird es im Himmel mal sein. Also das ist auch gut, unbedingt. Aber das ist, glaube ich, nicht gemeint in diesem Text. Sondern ich frage, es geht hier ums Göttliche, um Jesus, um seinen Willen, um das Himmlische, das durch uns in diese Welt hineinbrechen will. Wir sollen über das Himmlische, um Jesu Welt nachdenken. Und danach sollen wir streben. Vielleicht wie ein Kompass, wo die Nadel immer nach Norden zeigt. So soll das Leben eines Christen immer wieder neu sich ausrichten und nach dem Himmel, auch gedanklich nach dem Himmel sich ausrichten. Und eigentlich sollte das natürlich sein, denn wenn Christus ja da ist, mein Leben ist, und der ist ja im Himmel und unser Herz soll bei ihm sein. Kann gut auch sein, dass man sich mal ein bisschen reflektieren kann, oder soll, was sind unsere Schwerpunkte? Was ist uns wichtig? Zum Beispiel, jemand hat mal gesagt, würde es deine Pläne durcheinander bringen, wenn Jesus Christus heute Nachmittag wiederkäme und uns zu sich nehme in den Himmel? Würdest du sagen, kann man machen, aber bitte erst nach 20 Uhr, weil um 16 Uhr, 18 Uhr ist ja noch der Match Schweiz-Türkei, dass man ja noch sehen kann. Nachher wäre cool. Ginge das? Oder vielleicht sagst du auch, ja, schon gut, aber ich möchte schon noch zuerst mein Häuschen beziehen und die Weltreise machen. Mir hat mal eine junge Frau gesagt zu diesem Thema, sie würde gerne zuerst noch heiraten und Kinder haben und dann wäre es gut, wenn Jesus käme. Und das ist auch auf der menschlichen Ebene gedacht. Aber ich glaube auch, dass Jesus, dass er sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt, nach physischer Gemeinschaft. Er hat sogar sein eigenes Leben dafür gegeben. So wichtig ist es ihm, dass wir mal bei ihm sind. Und wahrscheinlich macht es ihn dann schon ein bisschen traurig, wenn unser Glaube das nicht bewältigt, dass wir Irdisches eigentlich wichtiger, also in diesen Beispielen, wichtiger finden als dann die Begegnung mit ihm. Das ist irgendwo, das ist schon nicht ganz so einfach, weil es ist Leben im Glauben, nicht im Sehen. Und dass die Welt sehen wir und das Schöne in der Welt. Und trotzdem, ich glaube, Jesus hilft uns, dass wir hier doch auch Schritte machen können. Aber wir können uns auch fragen, wo muss ich über die Bücher? Wo will ich mich von Jesus verändern lassen? Und man darf ja auch darum bitten. Also ich habe noch nirgends den Knopf gefunden, wo man draufdrücken kann und dann zack, ist es einfach da und es ist gut. Aber wir können bitten darum, dass Jesus unsere Sicht diesbezüglich auch verändert, dass wir uns wirklich freuen auf ihn mehr als auch auf Irdisches. Und die Frage ist ja schon auch, wie lebt man denn mitten in dieser Welt, mittendrin, und trotzdem auf die himmlische Welt ausgerichtet? Und vielleicht so richtig heftig. Wie geht denn das? Wie lebt man im Hier und Jetzt und hat trotzdem den Himmel in Gedanken? Nun, was ich nicht sehen kann aus der Bibel, ist ein Rückzug. Das Rückzug aus der Welt, so ich sage jetzt mal ins Kloster, möchte aber niemandem zu nahe treten, aber so der Rückzug hinter die Mauern, das hat auch Jesus nicht gemacht, haben auch die Jünger nachher nicht gemacht. Und wenn wir ja Menschen mit Jesus bekannt machen wollen, ist es schwierig, wenn wir uns von ihnen zurückziehen. Also ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Und was auch klar ist, wir leben im Hier und Jetzt. Das ist wie ein Fakt. Also wir sind Kinder unserer Zeit. Wir werden geprägt auch von unserem Umfeld, von unseren Einflüssen. Das ist so. Aber dabei sollen wir die Welt ja mitgestalten. Wir sind Licht und Salz in dieser Welt und sollen da aktiv sein. Also es gilt eigentlich beides. Der Kopf soll im Himmel sein und der Körper aktiv auf der Erde. A.T. Robertson hat es so ausgedrückt. Das getaufte Leben bedeutet, dass der Christ den Himmel sucht und ständig an ihn denkt, Seine Füße sind auf der Erde, während sein Haupt im Himmel ist. Er lebt wie ein Bürger des Himmels auf der Erde. Das ist eigentlich das Geheimnis. Wir waren gerade in der Familie dran, habe ich unseren Kindern, also vor allem Joel, also ein Buch vorgelesen. Ich lese so gerne Bücher vor, wir haben schon jenste Bücher so durchgelesen. Ein Roman, ein christlicher Roman, wo ein Mädchen, ich weiß gar nicht, in welchem Jahrhundert das ist, ein paar Jahrhunderte vorher, das ist ein irisches Mädchen, wird entführt von Wikingern und sie wird zur Sklavin. Sie ist aber eine Häuptlingstochter. Und sie sagt sich immer wieder auch, nimmt sie ihren Wert daraus, dass sie eine Häuptlingstochter ist, nicht wie sie behandelt wird von den anderen. Sie lebt eigentlich wie eine Häuptlingstochter, natürlich angepasst, sie kann ja nicht alles so, obwohl sie Sklavin ist. Und eigentlich geht es hier genau um das, dass man hier auf der Erde lebt, aber im Bewusstsein, man ist ein Bürger des Himmels. Und so können wir es vielleicht auflösen, das innere Leben, also unser Denken, unsere Ausrichtung bestimmt das äußere Leben. Das Trachten nach den himmlischen Dingen wirkt sich aus auf den Lebensstil, wie wir mit dem Geld umgehen, wo wir uns investieren, was uns wichtig ist. Und diesbezüglich will Jesus uns prägen. Also darum soll unser Kopf im Himmel sein. Und so können wir bewusst in der Welt leben und aber trotzdem uns nicht in ungesunder Weise oder vielleicht einigermaßen uns von der Welt, von der Gesellschaft nicht so treiben lassen, auch vielleicht materialistisch zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder neu entschließen, dass wir unser Leben mit Jesus und für Jesus auch führen, eben mit Kopf und Herz im Himmel und doch mit beiden Beinen in dieser Welt. Paulus nennt hier auch einen Grund dafür, nämlich er sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Als Christen haben wir ein neues Leben. Und dieses neue Leben hat einen Namen, Jesus. Galater 2, Vers 20, das ist einer meiner Lieblingsverse, sagt es so gut. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in mir ist das Leben, das jetzt lebt. Nicht mehr ich. Also er ist mein Leben und das ist gleichzeitig, wie der Text auch im Kolosser sagt, ist das Leben mit Gott im Himmel verborgen. Es ist verborgen. Das griechische Wort für verbergen kennt auch den Aspekt für Schutz und Sicherheit. Also wenn dieses Leben in diesem gewaltigen Christus verborgen ist, dann ist es geschützt. Es ist geschützt. Dein Leben in Christus ist geschützt. Und wer will es antasten? Wer will da reingreifen zu Jesus und dein Leben antasten? Es ist geschützt. Und das heißt, eine ewige Berufung ist geklärt. Höckli, du musst keine Angst mehr haben. Es ist gut. Es ist sicher in Christus. Und weil also die Quelle unseres Lebens im Himmel ist, ist es nun halt natürlich, dass wir unseren Kopf immer wieder in den Himmel hochhalten. Und für mich ist es eine sehr große Hilfe, und ich glaube nicht nur für mich, wahrscheinlich für alle, ist es eine Hilfe, dass wir uns in seinem Reich brauchen lassen. Wenn wir uns brauchen lassen in seinem Reich, sei das jetzt in der Gemeinde regelmäßig oder in der Nachbarschaft oder irgendwo, dann strecken wir den Kopf in den Himmel, weil wir uns brauchen lassen, weil wir ja auch Hilfe brauchen für diesen Dienst, den wir tun. Also das ist eine riesige Hilfe, finde ich. Wenn ich zum Beispiel eine Kleingruppe leite, dann beschäftige ich mich regelmäßig mit dem Himmlischen, mit Jesus, mit der Bibel. Und dann sind mir die Kleingruppenteilnehmer wichtig, weil ich sie gerne habe und ich möchte sie weiterbringen. Oder ähnlich ist es ja auch bei anderen Diensten. Das ist eine große Hilfe, weil dabei merke ich, ich brauche Inputs von Jesus, damit ich den Dienst tun kann. Bei der Predigtvorbereitung ist es genau gleich. Ich beschäftige mich regelmäßig mit Bibel und Jesus. Und wisst ihr was? Ich muss das tun. Wenn ich das nicht tun würde, dann würden die Ältesten mich zitieren und sagen, du Bürschli, jetzt habe ich ein Problem. Das ist meine Berufung auch, das ist mein Dienst. Und das ist natürlich auch ein Segen, dass ich das tun muss. Ich will es ja auch. Aber manchmal, im Moment vielleicht nicht, weil es ist manchmal nicht so einfach. Es ist manchmal auch ein Kampf. Und dann würde ich lieber was anderes machen. Aber ich muss, und dann drängt mich das und ich strecke den Kopf in den Himmel hoch. Hole Hilfe bei Jesus, dass er mir da Unterstützung gibt. Und das merke ich zum Beispiel auch, wenn ich in den Ferien bin und irgendwo, wir machen das auch immer, wenn es irgendwie geht, dass wir dann einen Gottesdienst besuchen, finde ich mega spannend. Und dann sitze ich so rein in den Gottesdienst und versuche mich mitnehmen zu lassen in die Gegenwart Gottes, möchte Jesus begegnen, aber ich achte nicht so wahnsinnig auf die anderen im Gottesdienst. Wenn ich aber hier bin in der EGA, als Pastor oder auch, ja, sowieso, wenn ich einen Dienst habe oder auch nicht, dann bin ich anders da. Dann schaue ich immer mal wieder so ein bisschen rum und denke, ja, wie geht's denn und wie geht's dieser Person und was braucht die Person, was brauchen die Menschen, wie schauen sie rein beim Predigen, oh, jetzt sind sie konzentriert oder sind alle, jetzt ist es ja blöd mit den Masken, gell? Man sieht es viel weniger. Und das ist ein großer Unterschied für mich. Und ich glaube darum schon, dass man sagen kann, es ist gut, wenn man Verantwortung wahrnimmt im Reich Gottes, weil es uns hilft, den Kopf in den Himmel hochzustrecken, weil es eine natürliche Hilfe ist. Und manchmal denke ich, als Pastor profitiere ich wahrscheinlich am meisten von meinem Dienst. Dabei wahrscheinlich mehr als ihr alle, weil ich eben so gedrängt bin, immer wieder auch das zu suchen, was da oben ist. Und einen ähnlichen Effekt hat es auch, wenn wir für die Gemeinde beten, für Gemeindeglieder beten. Dann begegnen wir Jesus und strecken eben auch den Kopf in den Himmel hoch. Auch gerade die Gebetsabende, die sind so ein Gemeinschaftshimmelskopfstrecken, finde ich immer wieder auch sehr, sehr ermutigend. Und ich merke auch, wie wertvoll es nur schon darum ist, weil man Informationen erhält über andere, die einem dazu drängen, für andere das zu suchen, was da oben ist. Wie zum Beispiel jetzt Hans Heini. Einige haben das schon länger gewusst durch die Gebetsabende, aber man kann diverse Informationen nicht transportieren über E-Mail oder so oder im Gottesdienst, weil das geht nicht, zum Teil auch aus Persönlichkeitsschutzmaßnahmen und so. Darum wäre ich so begeistert. Nur schon darum finde ich Gebetsabende extrem wichtig. Paulus zieht nun eine logische Schlussfolgerung, weil unser altes Leben, das den Sitz auf dieser Erde hat, gestorben ist. Und weil Christus, der im Himmel ist, unser neues Leben ist, also weil das so ist, darum, jetzt kommt eine Konsequenz, die er zieht, darum, tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, falsche Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Und Paulus wendet hier eine ziemlich drastische Formulierung an. Tötet alles, boah, dann kommt man fast Hühnerhaut über. Alles, was zu eurer irdischen Natur gehört, das mag uns vielleicht auch ein wenig befremden. Und doch fügt es sich eigentlich in das ein, was er vorher mit anderen Worten schon gesagt hat. Also eigentlich ist es gar keine neue Information oder Aussage, denn er hat ja gesagt, denn ihr seid mit Jesus mitgestorben. Das hat er vorher schon gesagt, wir sind mitgestorben. Also gemäß der Bibel gibt es ja nun nicht nur Tatsünden, so wenn man eine Sünde tut, das ist das eine. Gemäß der Bibel gibt es auch die Sünde, die Macht der Sünde, die Machtherrschaft der Sünde. Und auch gegenüber dieser Machtherrschaft der Sünde sind Gläubige gestorben. Wir sind aus dem Herrschaftsbereich weggestorben und einen Toten kann man ja nicht mehr regieren. Römer 6, Vers 2 sagt es so: Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Und weil das so ist, ist es auch sehr unnatürlich, eben in der Sünde zu leben. Und ich meine jetzt nicht, dass wir sündlos sein könnten, das sagt die Bibel auch nicht, aber dass wir so einfach so locker, flockig dahin leben und wissen genau, das in meinem Leben ist völlig falsch, aber ich mache einfach weiter und ich bemühe mich nicht, dagegen anzugehen. Ich glaube, das ist ein großer Widerspruch, was Paulus hier meint. Weil wir der Sünde gegenüber gestorben sind, hat die Zwangsherrschaft über uns ihre Kraft verloren. Und man hat jetzt in Christus die Möglichkeit, sich zu wehren, Nein zu sagen. Und wir sollen es auch. Das ist vielleicht auch prozesshaft, lernt man das immer mehr. Arthur Ernest Wilder Smith, der hat gesagt, der Leib soll soll Diener der Seele sein und keineswegs Meister. Also der Leib soll jetzt nicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen oberfromm, hoffe ihr versteht das, der Leib soll nicht Diener der Sünde sein und damit den Körper knechten, sondern umgekehrt, oder? Die Seele soll den Leib führen können, dass er eben Jesus dient. Und darin ist der Vorgang des Mitsterbens ziemlich zentral. Und der Vorgang des Mitsterbens mit Christus gehört sogar zum Kern des Evangeliums. Das ist so wichtig, dass sie das sogar in der Taufe darstellen. Oder jeder, der schon an der Taufe war, hat gesehen, der Teufel wird unter das Wasser getaucht und Wasser ist ein Todeselement. Also wenn wir beim Taufen lange genug warten würden, würden wir das merken. Aber normalerweise warte ich nicht so lange, also mache ich mir schon nicht. Keine Angst. Aber darum sollen Gläubige sich gegenüber, auch wie Paulus hier erwähnt, sexuellen Unreinheiten, anderen schädlichen Begierden reinhalten, denn sie können es grundsätzlich. Und es passt überhaupt nicht zu ihrem neuen Leben. Wir sind dem gegenüber gestorben. Stattdessen soll etwas anderes unser Leben prägen. Und hier erwähnt Paulus im Vers 12 einige Dinge. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Und ich finde immer wieder ein bisschen blöd, dass das Wort Geduld hier auch steht am Schluss. Weil das ist meine große Schwäche. Also es ist nicht so, wie nochmal, den Knopf, den habe ich immer noch nicht gefunden. Und doch sind wir in Christus befähigt, uns in diese Richtung zu entwickeln und auch große Schritte zu tun. Denn das Mitauferstehen bewirkt, dass mein Leben neu wird. Und zwar nickelnagelneu. Es ist nicht so, dass wir saniert werden, wie der Mega-Kids-Raum da unten, oder? Sieht wirklich mega schön aus. Aber nein, in Christus auferstehen, dann wird man nickelnagelneu. Und das Neue ist, dass Jesus, der Auferstandene, in mir wohnt. Jesus nimmt Wohnung in mir, er lebt in mir. Und so habe ich eine ganz neue Lebensmöglichkeit. Also nicht ich muss jetzt das Neue wirken, nicht ich muss jetzt versuchen, diese Dinge anzuziehen oder Schlechtes irgendwie von mir wegzuweisen. Nicht ich muss das tun, sondern der Christus in mir. Und diese neue Lebensmöglichkeit wird sich dann auch zeigen im Wandel, dass man sich punktuell Schritt um Schritt auch verändert. Im Reden, im Verhalten, im Tun. Mit Jesus sind wir von innen her ausgerüstet, äußerlich uns neu anzuziehen, eben mit mitfühlender Zuneigung, mit Freundlichkeit, mit Demut, mit Geduld. Aber wenn wir nach dem Sinnen, was droben ist, im Himmel, bei Jesus, dann hat das Auswirkungen. Eben auch aufs Reden zum Beispiel, dass man ein bisschen barmherziger wird, auch wohlwollender. Und dann werde ich anderen Menschen gegenüber auch gütiger sein können, dass ich ihnen ihre Fehltritte mir gegenüber vergeben kann, dass ich sie nicht nachtrage. Oder auch, dass ich nicht gerade so beleidigt bin, wenn ich übergangen wurde. Dass ich das merke und dann das handle und mit Jesus kläre und dann ist es weg. Dass ich das nicht übertragen muss auf andere Menschen. Denn mein Verhalten ist geprägt durch den innewohnenden Christus. Also wir haben mit diesem neuen Leben eine ganz neue Ausgangslage. Wenn man das mal erkennt, wenn das durchschlägt, das kann in gewissen Bereichen enorm sensationell sein. Philipp Melanchthon, das war ein Mitstreiter von Martin Luther in der Reformation. Und der hat gesagt, wer Christus hat, hat alles und kann alles. Hat er gesagt. Und er ist eigentlich völlig auf dem biblischen Boden. Sage ich jetzt mal, klar, ein bisschen gekürzt, man könnte es noch ein bisschen erklären, wäre auch nicht schlecht. Aber mir gefällt diese Aussage grundsätzlich. Und doch muss ich natürlich gerade anfügen, das heißt ja nicht, dass es ein Automatismus ist, so robotermäßig, dass alles wie durch weiche Butter geht. Es ist auch ein Kampf. Wir stehen auch in einem Glaubenskampf. Und es ist ja nicht so, dass ich flach aufs Bett liegen kann und sage, Jesus, du in mir, mach jetzt mal. Er will mich ja auch mit meinen Möglichkeiten in dieses Können hineinnehmen. Aber dieser Kampf wird einfacher, wenn wir unser Herz, unser Kopf immer wieder in den Himmel hochhalten, suchen, was droben ist und uns von Jesus prägen lassen. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, hey, ich erlebe das wirklich nicht so, ich erlebe es wirklich viel schwieriger. Das geht mir gar nicht so, also nicht so siegreich. Und dann stellt sich auch die Frage, also ich würde noch nicht sagen, hey, jetzt mach, gib dir ein bisschen mehr Mühe, da wären wir nicht auf dem biblischen Boden, sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben. In welchem Bereich sind wir denn hier? Auf dem Bereich von Christus oder von unseren eigenen Möglichkeiten? Ja, eigene Möglichkeiten. Also das wäre sicher der falsche Ansatz. Und doch sollte man sich hinterfragen, ja, wenn ich das nicht so erlebe, was gibt mir die Wahrheit? Ist die Erfahrung die Wahrheit? Ich habe das schon 1000 Mal probiert, geht nicht. Oder ist die Bibel die Wahrheit, die sagt, in Christus habe ich eine neue Lebensmöglichkeit. Was ist meine Wahrheit? Könnte es nicht sein, dass sich noch mehr Jesuskraft von droben herunterholen könnte auf irgendeinem Weg? Welchen lassen wir mal offen, aber gäbe es nicht vielleicht einen Weg, wo das möglich wäre und ich durch das auch große Schritte tun könnte? Vielleicht hast du in deinem Leben gewisse Bereiche schon, hast du Mühe und du hast schon so oft probiert, uns hat nicht geklappt, du hast gebetet, bist hoffnungslos. Vergessen wir nicht, wir selber haben nicht die Kraft, solche Dinge zu schaffen. Die muss von Jesus kommen, von droben. Und wenn es dir so geht, möchte ich dir Mut machen, dass du diese Gedanken mal bewegst, eben nachsinnen. Irgendwie das Zeug weg, das uns ständig den Kopf füllt, auch mal zwischendurch, bewusst hinsetzen und darüber nachdenken, wie kann ich mehr nach dem trachten, was droben ist? Zum Beispiel diese Frage mitnehmen. Einfach mal aufs Sofa sitzen, aufs Bänkle sitzen unter einem schattigen Baum und sagen, Jesus, wie kann ich mehr nach dem trachten, was droben ist? Wie kann deine Realität mehr in mein Leben hineinfließen? Und einfach mal darüber nachdenken und vielleicht auch austauschen mit einem reifen Christen, einer reifen Christin, dass man das mal bespricht, wie kann mich Jesus mehr prägen? Also da würde ich dir so Mut machen. Du kannst natürlich auch nochmal zurückschauen auf die letzten beiden Predigten. Die haben uns ja gezeigt, wie wunderbar, wie groß, wie gewaltig Jesus ist. Und wenn der so groß ist, dann könnte er doch auch mir helfen, weiterkommen zu kommen in dem Punkt, wo ich stehe. Ich bin überzeugt, wenn du das tust, dann ist das letzte Wörtlein bei dir noch nicht gesprochen. Dann kannst du noch entscheidende Siege erringen. Vielleicht bis dahin, dass du mit Philipp Melanchthon sagst, wer Christus hat, hat alles und kann alles. Und ich möchte aber hier noch ergänzen, da war ein bisschen sehr kurz, nur wir können alles, was Gott von uns will. Wir müssen ja nicht können. Wir müssen nicht alles können, aber das, was er von uns will. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, es ist gewaltig, was du uns im Kolosserbrief übermittelt hast, auch das Selbstbild, wie groß, wie wunderbar du bist. Es ist bewegend, Herr Jesus. Und auch ja, die Aufforderung, wir sollen suchen, was droben ist, im Himmel ist, bei dir ist. Und jetzt sind wir jetzt mitten in der Welt, die uns manchmal so fest in Beschlag nimmt und auch ja, spannend ist, viel Gutes da ist auch. Und hilf uns bitte, dass wir immer wieder Momente finden, so, ja, Bereiche finden, wo wir ganz bewusst unseren Kopf aufstrecken zu dir und uns von dir füllen lassen. Und Herr, vielleicht haben wir gar konkrete Bereiche vor Augen, wo wir sagen, ich würde auch gerne an diesem Punkt einen Schritt weiterkommen. Bitte nimm uns an der Hand. Die hilft uns, dass wir wirklich darüber nachdenken, nachsinnieren mit dir zusammen, wie könnte ich da weiterkommen, wie könntest du Jesus da drin kommen. Herr, wir sind so froh, dass du so viel Geduld hast. Du hast so viel Geduld. Und du bräuchtest uns ja eigentlich überhaupt nicht für das Werk in dieser Welt. Und doch willst du uns brauchen. Und in deiner Liebe bist du da und gehst mit uns fürschein. In dem Schneckentempo, wo wir manchmal unterwegs sind. Und wir dürfen uns einfach freuen an dir und danken dir. Amen.